Hi, ich bin Pascal. Ich bin Mediator aus der Schweiz. Das ist der französisch- und deutschsprachige Podcast Perspektive de Médiation. Wir haben spannende Gäste, berichten über Neuigkeiten und diskutieren verschiedene Themen und Ansätze der Mediation und Konfliktbearbeitung. Es würde uns sehr helfen, wenn du diesen Kanal abonnieren und unsere Video liken könntest. Vielen Dank dafür. Los geht's! Hallo Gernot, wie geht's dir?
Hallo Pascal, wenn ich mit dir zusammensitze, geht's mir immer gut. Danach kommt der Ernst des Lebens wieder.
Das ist schön, für mich auch immer spannend. Wir haben jetzt schon, was ist das, die vierte Ausgabe, glaube ich, ne? Vierte Podcast. Genau, für die, die uns hören, die können auch die anderen schauen gehen. Wir hatten gemacht, warum und wieso Mediation in der heutigen Gesellschaft, dann innerbetriebliche Mediation und Aufbau von Konfliktmanagementsystemen. Das war immer ganz, wirklich ganz spannend. Ja, und heute sprechen wir zum Thema Fragetechniken. Wir sind hier beim Podcast Fokus Mediation mit Gernot Part. Du bist akademisch und vor allem auch praktisch in der Mediation tätig schon lange, ne? Schon seit über 20 Jahren, bist Ausbildner und du bist unterwegs mit dem ICOMEA Institut für Kommunikation und Mediation und auch mit Steinbeis Mediation und außerdem Herausgeber von Die Mediation, eine Fachzeitschrift für Mediation im deutschsprachigen Raum. Und ja, es ist wirklich ein Privileg, dass ich diese Podcasts mit dir machen darf. Ne? Das haben wir
Dankeschön. Viel
Expertise auf dem Kanal. Und ja, heute sprechen wir über Fragetechniken. Und vielleicht, also was ich immer sage, so in meinen Ausbildungen, das ist so Mediation nach so drei Teile. Ne? Einerseits der Prozess, gibt es 5 Phasen, je nachdem, welches Tool man anwendet. Dann die Haltung, ne? Wie ist meine Haltung von wegen Allparteilichkeit und so weiter. Und dann so das, ja, weiß ich, ob man das ein bisschen technisch nennen will, aber so die Fragetechniken, Kommunikationstool und darüber wollen wir heute sprechen. Bist du überhaupt einverstanden mit diesem Dreieck, Haltung, Prozess und?
Geht. Ja. Wir haben ja große Übereinstimmung. Du kannst ja sagen, was du willst. Ich sag dann. Ja,
also in dem Sinne. Oh, das ist gefährlich, Gernot. Das ist gefährlich.
Ist nicht gefährlich, du wirst es, sondern wenn du das sagst, dann sage ich, ja, ich denke auch so. In dem Sinne, ich will nicht verstanden werden, du kannst sagen, was du willst und ich laufe dir hinterher, sondern eher, hat sich so herausgestellt in unseren Gesprächen, dass wir gut übereinstimmen mit dem, was wir so über verschiedene Prozesse und die Haltung denken.
Das ist so, das kannst du bestätigen. Ja, gut. Wie willst du einsteigen? Es gibt ein paar verschiedene Bereiche abzudecken.
Ja. Naja, es muss mal so rangehen, wenn Menschen bei uns, also wenn Führungskräfte so uns in die Mediationsausbildung kommen, weil sie sagen, ich brauche neue Tools sozusagen, damit ich besser mit meinen Mitarbeitenden umgehen kann. Und also brauche neues Handwerkszeug. Dann schaue ich immer und denke, so, was müsste ich ja eigentlich lernen mit diesen Tools? Das erste wäre die Haltung, also Prozess, Haltung. Und dann, diese Tools, die sind für mich so, dass man als, wenn man Haltung hat, dann kommt als nächstes, und das hat was mit, auch nochmal mit Haltung zu tun, nämlich Fragen und Zuhören. Und das hört sich so simpel an. Nur zu fragen, vor allem nur zu fragen und dann zuzuhören. Und aus dem Zuhören ergibt sich in der Regel die nächste Frage. Und das erstmal hinzubekommen mit sich selbst, zu sagen, ich frage und ich gebe nicht gleich immer, ich gebe nicht Antworten. Ne, weil das Normale, in Anführungsstrichen, ist ja gerade in Konflikten, zu sagen, man will ganz schnell die Antworten geben auf irgendwas, was man da gehört hat. Also wir hören zu, um zu antworten. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, man muss lernen, zuzuhören, um zu fragen. Mhm. Und das hört sich so simpel an, ist aber ganz, ganz schwer zu lernen. Ja. Das wäre so mein, jetzt kann man wieder gucken, wie und was, beim wann, aber das wäre so das Grundmuster, worum es geht, aus meiner Sicht.
Ja, Fragen und Zuhören, und das Zuhören bringt mich schon zur nächsten Frage. Ja, was ist, du hast gesagt, nur Fragen sind in Anführungszeichen nur Fragen, eben nicht quasi irgendetwas bestätigen oder anmerken oder selber feststellen, sondern einfach Fragen als Grundhaltung, ne? Explorativ so in dem Sinne.
Also ich gehe da mal kurz dazwischen. So, ich finde, eine schöne Überschrift ist, die man so aus dem Führungskräftetraining manchmal so hört. Aber die hat was auch mit Mediation, Konfliktbearbeitung zu tun. Wer fragt, der führt.
Ja.
Also, wenn ich als dritte Person einen Prozess führen will, dann ist der Kern Fragen.
Ja, weil quasi der fragt ja quasi dann auch bestimmt, um was es geht, oder ja, die Antwort ist dann entsprechend der Frage, ne? Gibt es da nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass man, je nachdem, vielleicht auch zu viel steuert? Also es ist so ein bisschen, fast ein bisschen Widerspruch, ne, merke ich jetzt gerade. Also einerseits geht es darum, zu explorativ Antworten auszukriegen. Also, dass die Person dann über die Antwort auf die Frage auch selber ja, Bewusstseinsbildung und selber irgendwelche Punkte feststellt und so weiter. Und auch das Gegenüber natürlich das zuhört. Aber eigentlich geht es ja darum, dass ich die Frage von der Partei habe, von der Konfliktpartei. Und gleichzeitig sagst du, wer fragt, der führt. Also mit wer fragt, der führt, gebe ich eigentlich vor, wohin geht die Reise. Aber andererseits sollen ja die Parteien die Reise bestimmen, ne? Wie, wo, wie.
Also von diesem Prozess her läuft es ja so, also wer im Konflikt steckt, der hat erstmal ein großes Redebedürfnis. Der möchte gesehen werden darin, wie es ihm geht. Und das bedeutet, ich nehme da, also die wollen reden und nicht der Mediator auch. Ich rede, sondern die reden. Und da muss man erstmal, also das ist auch etwas, dass man lernen muss, still zu sein und sagen, lass sie reden. Und dann geht's so, man so das einfache Grundmuster so spiegeln, wiedergeben, was gerade jemand gesagt hat, damit sie sich verstanden fühlen. Und aus dem Spiegeln sozusagen, aus dem Zusammenfassen, ergibt sich so faktisch von selbst die Frage des Mediators, der da wieder aufsetzt und nachfragt und weiterfragt.
Aber das ist eigentlich so eine abwechselnde Führung, ne? Der Mediator führt im Moment, wo er die Frage stellt, und dann führt aber die Partei wieder mit der Antwort, die sie gibt, weil du hängst ja dann wieder an der Frage, ne? An der Antwort.
Ja.
Das ist eigentlich so ein Wechselspiel, ne?
Du, Frage zuhören, erzählen lassen. Und
Gibt es
jetzt,
denn?
das Führen ergibt sich dann durch die Fragen, die ich stelle.
Ja.
Und da gebe ich ja die Richtung, ne? Ich setze mal gleich nochmal auf, das verpasste, glaube ich, so schön, dass du sagst, es geht um Prozess, es geht um eine Haltung und es geht um Fragen. Das heißt, die Fragen, die du stellst, die musst du. Und da drückt sich auch das Führen aus, dass die ergeben sich aus der Prozessphase, in der du gerade bist. Das heißt, wenn es dann ein bisschen losgegangen, wenn es losgegangen ist, dann hast du einen Auftragsklärungsprozess, sagen wir mal. Daraus ergeben sich die Fragen, die du stellst. Und dann geht es auch wiederum darin, du willst ja mal wissen, was los ist. Daraus ergeben sich die Fragen, damit du verstehst als Mediator, was eigentlich los ist und worum es da geht. Und du willst doch nicht über Lösung, also und über mögliche Lösungen reden, also nicht vor Lösungsfragen stellen.
Also das heißt, die Fragen sind auch ganz verschieden, je nach Phase. Am Anfang sind es eher, keine Ahnung, Fragen, um die Situation zu klären, und dann am Schluss oder in der Mitte, in der Vertiefung, geht es eher dann darum, zu reflektieren, tiefer zu schauen.
Also man kann nicht, um es mal so zu einfach zu sagen, man kann nicht zu Beginn in der ersten halben Stunde alles fragen, worum es jemandem geht, also im Sinne von, was ist Ihnen denn so wichtig an der ganzen Geschichte? Also auf einer tieferen Ebene zu fragen, so, was sind Ihre Interessen und Bedürfnisse? Das gehört da einfach noch nicht hin. Und es gehört auch noch nicht hin, zu fragen, wie XY das sieht, und es gehört auch noch nicht dahin, jetzt über die Lösung zu reden. Und das ist, was man erstmal für sich für sich, also man kann es mal sagen, als Selbstbeherrschung oder als Verinnerlichung von Struktur, dass man so ungefähr in solchen Strukturen agiert und nicht manche Sachen vielleicht, manche Fragen stellt, die da nicht hingehören. So, vielleicht so.
Und dann kommt es ja auch noch darauf an, wo die Parteien stehen. Also, weil ich merke zum Beispiel oft, wenn die Parteien, wenn es ein Thema ist, das die Parteien schon viel diskutiert haben, ne? Also sie haben einen Konflikt und die haben das schon sehr oft, die sind sich schon häufig an den Kopf gesprungen und haben sich das alles schon 10-mal erklärt und wieso mag ich das so und was passt mir nicht bei dir und so weiter. Und dann gibt es manchmal Situationen, wo es einen Bruch gab und gar keine Diskussion. Also die haben noch nie zusammen über das Thema ausgetauscht oder fast nichts. Und dann sind auch die Bedürfnisse ganz anders. Also wenn die das schon oft ausdiskutiert haben, dann glaube ich, braucht es ja, dann braucht es weniger Zeit für die Ausführungen am Anfang. Also ich habe einfach schon gemerkt, stelle ich eine Frage, wo es eher darum geht, irgendwas zu klären oder auch Rahmen, den Rahmen klären und so, aber eigentlich, was die Parteien brauchen, und dann springt man fast ein bisschen von einer Phase in die andere. Aber was die Leute wirklich wollen, ist einfach mal überhaupt mal sagen, was mich stört, was mich bedrückt. Und das braucht dann viel Zeit, ne? Ja. Ja, wie würdest du denn die Fragen unterteilen? Was macht Sinn, wenn jemand irgendwie Struktur reinbringen will? Ist das je nach will? Ist das irgendwie nach Phase oder nach Bedürfnis der Parteien? Kann man da irgendwie, wie können wir da Struktur reinbringen? Was gibt es überhaupt für Fragetypen?
Ich würde mal so rangehen, also erstmal sollte man, wenn man es lernen will, gut eine Struktur lernen und auch sagen wir mal bestimmte Fragetypen der Struktur zuordnen. Wenn man das dann gut verinnerlicht hat, dann kann man auch mal so und so und so machen. Und also ich bin ein Mensch, der meint, der sagt, wir müssen erst Struktur lernen und danach können wir die können, und danach, wenn man die Struktur verinnerlicht haben, nach der Mediation geht, in der man Fragen stellt, dann kann man davon abweichen. Oder dieser systemische Spruch, den ich oft benutze, lerne die Regeln und dann breche sie. Ansonsten bist du immer, wenn du die Regeln nicht lernst oder sagst, nee, wozu brauchen wir Regeln? Das passt doch jetzt gerade so oder so. Dann bist du so chaotisch wie vorher.
Also, dass man die Regeln bewusst bricht, ne? Dass man, also du musst jetzt mit Regeln brechen, meinst du es nicht irgendwas falsch machen, sondern weil es in dem Moment braucht es was anderes, als
Genau.
eigentlich dem Skript entspricht. Okay.
Ja, also du kann man es eben, jetzt brauchen die Parteien das. Es ist mir gerade völlig egal, was ein Lehrbuch oder eine Struktur sagt. Ich sehe, die brauchen jetzt das. Und egal, wo wir jetzt gerade sind, die wollen jetzt unbedingt darüber reden, wie sie das machen können, damit es besser wird. Und die wollen nicht noch mal über, die wollen gerade nicht über sich reden. Die wollen das jetzt unbedingt. Da muss man es machen. Und dann kann man ja darüber das wieder ein bisschen drehen irgendwann, weil wenn es ein eskalierter Konflikt ist, ein höherer, dann werden die Lösungen nicht so einfach, nicht auf der Ebene finden. Sondern dann muss man aus dem Diskurs wieder zurückkommen und sagen, um geht es ihnen denn genau und um geht es ihm. Aber wenn die es wollen, dann muss man das, und die brauchen das, muss man es machen. Das wäre so das Erste.
Das hängt, glaube ich, auch viel mit Erfahrung zusammen. Also ich kann mich erinnern, so als ich selber begonnen habe, so kurz nach der Ausbildung, und dann hat man irgendwie so Fragelisten und so weiter, und man hat dann das Gefühl, es muss jetzt genau die richtige Frage im genau richtigen Moment und so sein. Und dann ist man eigentlich das Problem, das sich daraus ergibt. Man ist dann sehr viel bei sich selber im Kopf, ne? Ich überlege mir so sehr intellektuell, okay, was ist jetzt die richtige Frage auf diese Antwort? Und dann bin ich zu stark bei mir im Kopf, anstatt bei den Parteien. Und ja, als Neuling möchte man sich da natürlich irgendwo festklammern, ne? Und nachher kommt das, glaube ich, spontan. Und dann, das, was du als Regeln brechen bezeichnest, glaube ich, einfach, weil, ja, es gibt ja, wie sagt man, diese Art, das ist mir jetzt gerade entfallen, so diese absurden Fragen, ne? Oder wie nennt man das? Es gibt noch einen anderen Begriff. So Fragen wie, was würde Gandhi jetzt tun? Was würde was das Ganze
Ja, das,
machen?
sowas mache ich ja auch, ja. Diese,
Ja.
wie würde da, macht wirklich im Ernst, also wie würde Trump denn ihre Situation beschreiben, der sie
Ja.
in der sie sind? Oder wie würde wohl Trump ihren Chef beschreiben oder so?
Wie würdest du das,
Ja.
wenn du jetzt sagst, du hast,
Bevor
sag mal, ja.
noch mal eins dazu, weil ich das gerade ganz gut finde. Genau das, was du eben erzählt hast, so erzähle ich das auch. Weil ich eingangs sagte, du, ich mache einfach das, was du auch willst. Weil das ist, obwohl wir noch nie zusammengesessen haben und Mediation gemacht haben,
Na.
ist finde ich diese Übereinstimmung so gut. Ich würde gern darauf noch mal in etwas sagen, mit den Regeln und Brechen. Weil das, was du angefangen hast, würde ich gerne noch mal fortsetzen. Irgendwann, ich weiß, irgendwann hat jemand mal so eine ganz kleine Untersuchung gemacht. Ich weiß ab wie nicht mehr im Kopf, wer das wo gemacht hat. Aber das ist sehr, sehr stimmig, was da rauskam. Und zwar so ungefähr die ersten 5 Mediationen, die man macht, da ist man ganz stark und starr in der Struktur. Das ist das, was du was muss ich jetzt tun? Am besten, ich schreibe mir das genau auf. Was ist jetzt für mich die Frage? Und genau so.
Ich hatte ganz, ganz kurz, ich hatte die ersten 1, 2, 3, 4 irgendwie Mediation, hatte ich ein kleines Blatt vor mir mit den 5 Phasen.
Genau so, ja. Und dann gibt's sowas, und dann ist da so irgendwie rausgekommen, die so bis 6 bis 20 ungefähr, da bewegt man sich so aber in der Struktur, aber nicht mehr so starr, und man ist schon ein bisschen flexibler in der Struktur. Und bei 20 plus, also wenn man dann mehr Erfahrung hat, dann sagt man sich, wie kann ich zu einem Ergebnis kommen? Und dann hat man diese Erfahrung und sagt, oh, vielleicht machen wir so und so und so, wo andere vielleicht sogar sagen, wo ist das überhaupt noch Mediation, was da gemacht wird? Sondern man hat dann so viel gesammelt und sagt sich, wie kann ich denn zu dem Ziel kommen, dass die
Ja.
beiden nicht irg dass da irgendwie eine Einigung zustande kommt unter den Parteien.
Ja.
Das finde ich so interessant. Das beschreibe ich jetzt gerade das, was du sagtest. Naja, mit der Erfahrung verändert sich das. Und deshalb finde ich das auch immer so interessant, dass Menschen, die länger, also Mediatoren, die lange im Markt sind, wenn die sich austauschen, das ist ganz, ganz flexibel sozusagen, was da passiert, oder?
Ja, das sind auch, finde ich, für mich immer die schönsten Mediationen, wenn man so das Gefühl hat, man ist so wie irgendwie eine Blase, man hat so einen guten Bezug zur anderen Person oder zu den beiden anderen Personen. Und irgendwie kommen die Fragen ganz automatisch. Also man muss irgendwie, der Kopf ist völlig ausgeschaltet oder zumindest so fühlt sich so an und irgendwie, ja, und dann kommen die Fragen so wirklich ganz, das sind so die schönsten Meditationen, finde ich. Dann hat man so wirklich eine Beziehung und ist, ja, man merkt wirklich, man ist zu einem System drin, gemeinsamen System zu dritt. Nur kurz wegen der Übereinstimmung, das habe ich schon oft gemerkt, dass, also betrifft jetzt einfach Europa, ne, weil ich ab und zu noch so Co-Meditationen mache, internationale Familienmediation mit Mediatoren aus Europa und ich bin jedes Mal erstaunt, wie stark das übereinstimmt. Ich habe das Gefühl, es gibt eine gewisse Kohärenz in den Ausbildungen. Ja, also auf alle Fälle mit Deutschland sowieso, Österreich auch, aber ich habe es auch gemerkt mit Frankreich, mit, was hatte ich noch, was, glaube ich, Schottland. Ja, ja.
Ja. Und dann hast du ja gefragt, ja, wonach arbeite ich oder wie sehe ich das so mit den Fragetechniken? Da gibt's, für mich ist grundlegend ein Buch von Carl Thom, Die Frage des Beobachters. Das ist so ein kanadischer Psychotherapeut.
Ja.
Und der hat sich so explizit den Fragetechniken gewidmet. Man kann natürlich auch Fritz Simon nehmen, zirkuläre Fragen, das ist auch noch spezifisch, das ist auch interessant, aber das ist echt dann viel stärker Psychotherapie. Aber ich gucke auf Carl Thom, Fragen des Beobachters, er hat ein Modell entwickelt. Ich glaube, darauf basiert vieles an Fragesystematiken im deutschsprachigen Raum zumindest.
Ja, Karl Tom, Tom wie Tom.
P-O-N, ja. Ja.
Okay.
Doppel-N.
Doppel-M, ja. Okay.
Frage.
Das kann ich das noch reinpacken in den Episodenbeschrieb. Gut, ja, lass uns mal ein bisschen konkret werden. Was gibt's also? Es gibt so den Klassiker offene und geschlossene Fragen. Dann gibt's zirkuläre. Also es gibt ja, kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Was gibt's überhaupt so für Fragetypen? Weshalb wendet man die an?
Kommen wir gleich mal auf die Systematik von Karl Thorn zurück.
Ja.
Für mich ist das mit den offenen und geschlossenen Fragen sehr unwesentlich. Weil bei Menschen, weil man sollte natürlich sich bemühen, irgendwie offen zu fragen. Aber Menschen in eskalierten Konflikt, die agieren aus meiner Erfahrung heraus, ob bei der, wenn du eine Ja- oder Nein-Frage stellst, die erzählen trotzdem. Ja, nicht ja oder nein.
Genau, die Schulbeispiele, das klappt dann nicht in der Realität, ja. Vielleicht
So.
kurz für die Zuhörer, die es weniger kennen, also geschlossene Frage wäre eine Frage, auf die man mit Ja oder Nein antworten kann. Und offene Fragen, wo es dann ja eine ausführende Antwort bedarf. Ja.
Weil die stehen ja so unter Druck, die sagen nicht einfach ja. Also wo haben sie ihr Geld deponiert, sagen wir mal, wo haben sie dann eigentlich ihr Geld deponiert? Dann würde jemand eine lange Geschichte als sofort anfangen zu sagen, mein Mann, der hat das und das, ich hab's da und dann habe ich das so gemacht und der will da zugreifen und also die würden nicht sagen, Sparkasse Koblenz oder so. Ach so. Und eine Geschichte sofort erzählen dazu. Die innere Dynamik, wenn es eskaliert ist, ist halt so. Also deshalb sage ich, das ist nicht so wichtig, nicht bedeutend. Das Modell, was ich so präferiere, was von dem Karl Thom so grundlegt ist, der sagt ja so, es gibt, er nennt das lineare Fragen, kann ich dir noch mal was dazu sagen? Lineare Fragen sind die sich so, ich sag mal so, Polizeifragen, so sagen Verhörfragen, also die alle
Ja.
also auf den Sachverhalt, die alle auf den Sachverhalt fokussieren.
Okay.
Damit, das sollte dominieren, wenn man anfängt, dann in die Mediation so einzusteigen. Nach Daufgatz.
Also so quasi wie, was sagt Ihr Arbeitsvertrag zu diesem Arbeitskonflikt? So.
Ja. Ja. Weil das sollte man auch machen. Das sind auch solche Sachen, die so simpel sind. Also, wie alt ist X und wie lang ist X im Unternehmen? Wie alt ist Y? Wie alt ist die? Also schon solche einfachen Sachen können sehr viel zur Aufklärung beitragen. Wenn man zum Beispiel nicht nach dem Alter gefragt hat, auf einmal im Prozess stellt sich heraus, ja, der eine Mitarbeiter, der ist eben 62 und der andere ist 28 oder so. Und daraus auf einmal leuchtet aber ganz anderes auf, weil der 62-Jährige mal einfach so, der ist nicht mehr lang da, sozusagen. Der hat schon Fantasien des Aussteigens, vielleicht. Also es würde dominieren, also sagen wir mal, ne? Wenn ein
Ja.
junger Mensch nochmal anders drauf guckt, auf das, was da im Unternehmen passiert.
Das würde dann heißen, ja, das würde dann heißen, man soll möglichst viel so Erhellungsfragen, so lineare Fragen, ich sage jetzt Erhellung, um das Bild zu erhellen, möglichst viele solche Fragen stellen am Anfang, damit möglichst das Bild klar ist, bevor man dann auf andere Typen übergeht, Fragentypen.
Und der Karl Thom, der hatte so den Begriff lineale Fragen benutzt. Das ist sehr ungewöhnlich, ne? Weil sie kennst du vielleicht auch nicht, den lineale Fragen.
Nein.
Du hast jetzt auch gerade gesagt, lineare Fragen.
Ah, sorry, hatte ich so verstanden. Lineale, also quasi
Lineale.
geradlinig oder wie
Das
jetzt.
finde ich genial, das so zu nennen. Weißt du, linear bedeutet so, bedeutet er eher Kausalität. So ein Nacheinander zu fragen. Also das wäre so mal zugespitzt gesagt, ich habe das getan, weil der das getan hat. Und weil das dann da so war, habe ich damals das getan. Also man sucht eher nach Ursachen. Und das ist meistens nicht sonderlich hilfreich, weil man kann ja
Right.
in Adam und Eva ankommen, wenn man immer nach Ursachen sucht.
Ja, und vor allem gibt es dann Schuldigen, ne? Weil die Ursache, je nachdem, wer die bewirkt hat.
Ja, und das Wort lineal, sagt Karl Thom, ist mir das Hier und Jetzt, dass wir so herausbekommen, was ist jetzt los und weniger, warum ist das jetzt so?
Ja.
Aus, so, und für, also warum Fragen bin ich sowieso skeptisch, also die so in Kausalitäten reingehen, sondern gucken, was ist hier und im Hier und Jetzt los. Und da kann man dann den Prozess herausbekommen, wo wollen wir hin und was müssen wir da tun. Und gegebenenfalls spielt doch die Vergangenheit mal eine größere Rolle.
Ja.
Und man kommt wegen irgendwas aus der Vergangenheit nicht in die Zukunft. Aber man sollte sich erstmal kundig machen, was im Hier und Jetzt gerade ist.
Ja,
Das
ich glaube, das ist
ist
eine, ja, das ist eine Regel, die wir den Zuhörern mitgeben können, quasi wieso und dann nicht wieso, sondern wie statt warum, ne?
ja, also
Ja,
warum
weil,
mache ich immer ein Kreuz so drüber? Das sollte man stecken lassen. Die Menschen neigen sowieso dazu, andauernd nach Ursachen zu suchen. Liegt im Menschlichen drin, aber er kann sehr aufwendig sein, ne? Wo ich vorhin sagte, mit Adam und Eva, dann wälzt man sich so in der Vergangenheit herum.
Naja.
Und dann verliert man den Blick eventuell etwas für die
Ja,
Zukunft.
und vor allem das Warum, das ist dann natürlich immer der andere, ne?
Ja, also,
Ja.
so wie du. Ich bin selbst nicht die Ursache, sozusagen.
Genau, auf keinen Fall. Also lineale Fragen und dann,
Ja.
was gibt es weitere Gruppen?
Und dann macht der Karton die nächste auf. Das wäre dann die reflexive Frage. Das heißt, das wäre ja angepasst an den Mediationsprozess und deine Struktur. Ne? Erst so ein bisschen Sachverhalt so insgesamt klären. Und dann geht es ja darum, worum geht's dir? Also aus der Vorwurfshaltung, die als so meistens kommt, also diese Sachen auf die Person selber zurückzudrehen. Was ist Ihnen wichtig? Was bedeutet das für Sie? Was befürchten Sie? Worum geht es Ihnen? Das sind so die klassischen Fragen, wo man die Parteien dazu bringen muss, dass sie die beantworten.
Ja.
Das wären die reflexiven nach Tom das finde ich sehr schlüssig, sozusagen. Und wenn man, und dann kommt,
Reflexiv, kurz Moment, dass die Person, die befragte Person immer noch bei sich selber, ne?
ja, dass man es schafft, dass die über sich selbst reden. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, ne? Im Konflikt, wo man ja in der Vorwurfshaltung ist, aus der Vorwurfshaltung die Leute auf sich selbst zu bringen.
Ja.
Oder? Das wäre so
Okay.
die nächste. Und dann kommt bei Tom so, kommen die zirkulären Fragen. Und das ist so faktisch die Idee, das System aufzuklären. Bei ihm, dass man sagt so, was glauben Sie denn, wie Ihr Chef über den Prozess ja denkt? Was glauben Sie denn, wenn Ihre Oma das sehen würde, wenn sie das wüsste, was bei ihnen in der Familie passiert, was würde die denn dazu sagen? Was würde ihr Onkel dazu sagen? Und dann fasst ja vorhin so eine schöne, die finde ich auch richtig gut, dieses Beispiel oder das Beispiel, was würde Donald Duck dazu sagen oder so? Das kann man ja alles in Figuren nehmen. Das hört sich albern an, aber es ist durchaus anstrengend und produktiv. Das
Ja,
wären nochmal die zirkulären Fragen, dass man das System weiter aufklärt. Ne? Also ihr habt jetzt ja das Spaßige gehabt, die Oma und die vielleicht und der Chef, aber man kann ja auch, und was wurde, was wie würde Ihre Nachbarabteilung den Konflikt diskutieren, den Sie hier gerade haben? Oder? Sowas
ja.
wie so in diese Richtung. Also das Konfliktsystem, das präsent ist sozusagen, erweitern durch die Perspektiven anderer.
Ja. Das Beispiel mit dem Donald Duck, so ein kleiner Exkurs. Also ich finde auch, dass man eigentlich, auch wenn die Frage komisch scheint, wenn die Person darauf antwortet, dann gibt sie ja was von sich selber preis. Und darum geht's ja. Also sie wird selber beginnen zu reflektieren. Und wenn sie dann antwortet, gibt sie was preis, ne? Und vielleicht erfindet irgendwas. Vielleicht würde die Person sagen, ja, Donald Duck würde wahrscheinlich bei seinem Onkel oder wisst ihr, Dagobert, das ist der Onkel, keine Ahnung, würde bei seinem Onkel Geld holen, um irgendwie Ressourcen zu haben, um das Problem zu lösen. Und da, also das wäre dann ein bisschen vielleicht weit gegriffen, aber könnte man sich überlegen, ja, was würden Sie denn tun, wenn Sie mehr Ressourcen hätten? Weil vielleicht hat es damit zu tun. Also, weil ich merke das auch, wenn man zum Beispiel, ist ein bisschen ähnlich, das hat mich auf diesen Gedanken gebracht, ne, wenn man bei Schulungen oft lege ich so Karten aus mit Fotos und dann dürfen die Teilnehmenden einfach eine Karte, die sie anspricht, ziehen und dann sagen sie was dazu. Und da mache ich selber üblicherweise auch mit. Und ich überlege dann gar nichts. Ich nehme einfach eine Karte, die mich anspricht und dann irgendwas kommt immer, ne? Also ich nehme dann die Karte und dann im Moment so sagen wir, was, ja, weshalb habe ich jetzt die Karte gezogen, ne? Weil irgendwas kommt immer und es ist immer authentisch. Und es ist immer, weil man halt immer, man hat ja immer irgendwas in seinem Leben und vor allem in der Konfliktsituation. Und wahrscheinlich könntest du, egal welches Motiv, du kannst einen Bezug herstellen zum Konflikt und was darüber sagen, ne? Deshalb vielleicht auch die Frage, auch wenn sie komisch erscheint, was wichtig ist, ist denn eigentlich nicht die Frage in dem Sinn, sondern wie die Person das verknüpft mit ihrer Situation und was sie daraus dann preisgibt.
Ja. Es ist eben so ein schönes Beispiel, dass dass dann jemand denkt, na ja, ist jetzt ein finanzieller Engpass, wen habe ich denn im Umfeld, auch wenn ich den vielleicht nicht ganz so gut leiten kann oder der mich nicht so, aber vielleicht würde er mich finanziell unterstützen oder so.
Ja.
Das öffnet ein
Ja.
Stückchen.
Genau, ja. Ja. Oh ja, also du hast gesagt, lineal, reflexiv, zirkulär. Sind das die drei oder gibt's noch
Ja,
bessere Methoden?
dann gibt's noch so die strategischen Fragen.
Ja.
Strategische Fragen sind die uns als Menschen besonders liegen. Das ist also von der Idee, wie, da bringt man seine eigene Idee und dann deckt man sie einer Frage in einen Prozess rein. Ne? Also wenn man fragt, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, Ihre Gesellschaft aufzulösen? Ja, jetzt, das wäre jetzt so eine Art Lösungsvorschlag. So. Die sind aber da, weil sie unbedingt zusammenbleiben wollen.
Ja.
So, und deshalb, und die Fortführung. Aber das sitzen schon den ganzen Tag, es geht nicht voran. So, und
Ja.
jetzt kann es dir als Mediator so gehen, jetzt werde ich da, so, die sollen noch mal darüber nachdenken, ob es nicht auch geht, das auseinander. Die sind, würde sage ich immer, die sind sehr mit Vorsicht zu gebrauchen. Weil das eine könnte sein, na ja, ist vielleicht eine Idee, die wir mal diskutieren sollten, könnte jetzt jemand sagen. Es könnte auch jemand sagen, wissen Sie, warum wir hier schon den ganzen Tag sitzen und warum wir auch noch die ganze Woche geplant haben? Weil wir haben schon lange darüber nachgedacht, ob wir mal auseinandergehen, aber wir wollen es nicht. Verstehen Sie uns überhaupt? Das könnte kommen. Und
Ja, deshalb soll man ja als Mediator nichts vorschlagen, ne?
ja, genau. Deshalb, also ich benutze solche Frage, wo ich eine Idee, so eine Richtung reingebe, wo die weiterdenken sollten. Nur wenn ich das Gefühl habe, hier, das Ding geht vielleicht gegen den Baum oder es geht gegen den Baum, dann gehe ich auch mit eigenen Ratschlägen, Ideen oder so rein. Also sonst halte ich mich ganz, ganz, ganz stark zurück. Aber wenn das so ist, dass es irgendwie gar nicht mehr weitergeht, dann gehe ich auch mit Ratschlägen und Ideen rein, ganz offensiv. Und das wären die strategischen. Also die würde ich so ein bisschen rausnehmen aus diesem Prozess und sagen, zur Not. Oder manchmal passt es auch tatsächlich. Das ist auch sowas, so Fingerspitzengefühl, Erfahrung, schauen, könnte das wirklich passen?
Ja, also du kannst ja auch jetzt ohne Suggestion einstellen, du kannst ja auch fragen, wo sehen Sie die Firma in 3 Jahren? Und dann merken die selber emotional, sehe ich gar nicht. Also irgendwie, vielleicht haben sie das nie so überlegt, hat auch nie jemand danach gefragt, aber wenn man dann so konkret die Frage stellt, dann merken die plötzlich, eigentlich sehe ich die Firma gar nirgends in 3 Jahren, ne?
Ja. So. Wenn man das Ganze jetzt anlehnt an so eine Struktur, dann würde man zum Schluss dann fragen, so, was wäre denn für Sie jetzt ein dankbar, was wäre für Sie jetzt beide ein dankbarer Weg? Oder ja, so in dem Sinne, was haben Sie
Ja.
denn? Und jetzt vielleicht nochmal, natürlich könnt alle diese Fragen, also man kann auch Zirkuläre zum Schluss. Das ist doch Lösungsfragen, ne? Was würde denn Ihr Chef vorschlagen, was die beste Lösung dafür wäre?
Ja.
Oder wie würde denn
ihr Ex-Mann da oder was würde der vorschlagen, wie man, der jetzt nicht da drin sitzt, was die Lösung wäre bezüglich der Kinder, bei dieser und jener, je nach Konstellation. Also man kann da schon alles mischen.
Ja.
Das soll nicht starr sein, will ich damit sagen.
Ja, ja. Und gleichzeitig tönt's so nach dem Prozess, ne? Also am Anfang so die linearen Fragen eher so erkennen, erhellen und so. Dann reflexiv und zirkulär, so eher dann Vertiefung. Am Schluss strategische Fragen dann eher auf die Zukunft lösungsorientiert. Ja. Eigentlich kann man sagen, am Anfang lineare Fragen, dann reflexiv, dann zirkulär und dann strategische, ne?
Ja.
Wenn man jetzt irgendwo ein Modell will, dann könnte man das so, glaube ich, so darstellen.
Ja. Und das ist auch, ich habe das mal so ein bisschen ausdehnen lassen. Es ist auch tatsächlich so, wenn man das in ein Diagramm bringt, dass das in den Prozess und die verschiedenen Fragetypen, die kann man, die kommen dann tatsächlich in das jeweils immer gehäuft vor, sozusagen in den entsprechenden Phasen. Natürlich kann man eben auch alles mögliche andere, aber das ist eine interessante Geschichte, dass es tatsächlich so meist ganz gut funktioniert.
Ja. Wo würdest du da reinpacken, die Fragen zum Perspektivenwechsel, wenn es darum geht, wie verstehe ich den anderen besser und umgekehrt?
Und das wäre jetzt das Zirkuläre.
Okay.
Also
zirkulär dann zwischen den
Parteien. Ich auch nochmal dazu, dass ich also zirkuläre Fragen finde ich, wenn man die in der Runde stellt, wo die Leute anwesend sind, also den finde ich den Begriff ganz gut, das ist Klatsch auf gehobenem Niveau. Weil wenn, sagen wir mal, drei Personen sitzen da und dann frage ich eine Person, was glauben Sie denn, warum diese Person sich so verhält? Jetzt muss ich ja im Beisein dessen den reden lassen.
Ja.
Das ist ganz schön anstrengend, weil man denkt ja über die andere Konfliktpartei erstmal ziemlich negativ. Sonst würde ich hier sitzen.
Ja.
Das ist, also zirkuläre Fragen sind auch richtig anstrengend. Das sollte man nicht übertreiben, sozusagen. Da kommt erstmal ganz kurz was raus und dann kommt also das Negativ, so in der Vorwurfsebene. Und deshalb sage ich immer, was glauben Sie denn? Ja. Und nicht, wie sieht dann X das, sondern was glauben Sie, wie X das sieht?
Mhm.
Und dann kommt oftmals heraus, naja, wie X das sieht, ich denke, der sieht das so, hat er das gesagt? Nee, das glaube ich.
Na.
Damit kann man das so dekonstruieren, was im Kopf, also das haben sie, hat er gar nicht gesagt, sie glauben das nur, weil die meisten Menschen agieren ja, die haben das nie gehört als Aussage, aber sie haben sich was konstruiert. Und dieses Konstrukt halten sie für real.
Ja.
Und da ist es also nur die konstruierte Wirklichkeit.
Ja, kann man auch noch anfügen, was bringt sie dazu zu glauben, dass das und das denkt, ja?
Ja, genau, sowas.
Ja. Weil das ist gerade noch ein wichtiger Punkt. Also man kann das sehr gezielt machen mit so zirkulären Fragen im Rahmen dieses Dreier-Settings, um den Perspektivwechsel zu fördern. Was man auch nicht unterschätzen darf, sind so die Wirkung, wenn eine Person spricht, wenn ich mit einer Person im Austausch bin, was die andere da hört und was die daraus zieht, ne? Das ist, glaube ich, was das ab und zu noch unterschätzt wird, weil man fokussiert sich auf eine Person, stellt eine Frage, es geht um Vertiefung, es geht um Verständnis, wie auch immer, und die Person antwortet und das hat ja nicht nur Wirkung auf die Person selber, sondern die andere Person hört ja zu.
Das ist der ganze Mediationsprozess, ist ja nicht von Anfang an ein Prozess des Verstehens, ob du den verstehen willst oder nicht, die andere Seite. Es führt ja dazu, du hörst ja zu. Du musst gezwungenermaßen zuhören. Und dadurch passiert etwas bei dir. Das finde ich das manchmal so nicht ganz sauber formuliert, wenn man, also es gibt die Struktur der Mediation, wo man sagt, so nach der Interessensphase sollte man dann mal so den Perspekt richtig Perspektivwechsel einbauen, ne? Jetzt sagen Sie mal, was haben Sie denn verstanden, worum es X geht? Was haben Sie mitbekommen, worum es Y geht? Das ist, wäre der explizite. Aber in einem halbwegs guten Prozess, der nicht ganz schwer ist, denn ganz hart ist, muss man das meist oft gar nicht machen, weil die da sitzen und den mal hören, die andere Seite, verstehen die zunehmend diese andere Seite. Und da haben wir schon so einen impliziten Perspektivwechsel, der so immer mal im Gespräch dann so vorkommt. Das finde ich auch interessant.
Ja, und das kann man ja auch ein bisschen fördern, indem man die Person, die zuhört oder mindestens zuhören sollte, indem man die fragt, ja, was haben Sie verstanden von dem, was X jetzt gerade gesagt hat, ne?
Ja.
Und da ist auch spannend, was pickt die Person sich raus, ne? Was ist ja wichtig an dem, was sie gehört hat? Ja, sag mal, wie wichtig findest du es? Ich glaube, das ist eine Frage, also ich höre das oft, vor allem vielleicht, wenn man gerade am Lernen ist, Mediationskurs besucht und das ist ja einer der Grundpfeiler, ne? Aber wie wichtig findest du es wirklich, dass man die richtige Frage im richtigen Moment stellt? Weißt du, jetzt im Vergleich zu, wie ich mich gebe, bin ich authentisch, bin ich bei den Parteien, meine Haltung, wie würdest du das einschätzen? Oder vielleicht ein bisschen anders noch gefragt, kann eine falsche Frage, obwohl ich alles richtig mache, gut mache, Vertrauen der Person ist da und so weiter, aber falsche Frage im falschen Moment, kann die den Prozess zum Scheitern bringen? Oder kann, anders nochmal gefragt, kann die richtige Frage im richtigen Moment den Erfolg herbeizaubern?
Also das mit der richtigen Frage im richtigen Moment kann den Erfolg herbeizaubern. Das glaube ich. Ja. Mit der falschen Frage fällt mir gerade nichts ein. Das ist so richtig falsch. Also das war's falsch.
Ja, das ist extrem dumm sein. Also klar.
Ja. Mir fällt gerade eine gelungene Situation ein, wenn du so nicht so fragst. Das waren mal so zwei Vertriebler. Sie war 55, hochqualifiziert. Er war Ende 30. Und das Unternehmen wollte sie so langsam rauslaufen lassen. Aber die war so total klug und die hat den ganzen Bereich intellektuell und auch führungsmäßig beherrscht und er kam so ein bisschen neu rein, passte aber gut zur Führung, ne? Die wurden den. Und dadurch krachte das andauernd, weil sie sie nicht mehr einbezogen haben in die großen Vertriebsprojekte.
Ja.
So, und jetzt sagte sie plötzlich, weißt du, wenn wir gut zusammenarbeiten würden, wären unschlagbar. Also in einem eskalierten Zustand sagte ich, wir wären unschlagbar. Und dann, das kam so einfach. Und dann habe ich einen Stift genommen und habe angeschrieben, wenn wir zusammenarbeiten würden, wir wären unschlagbar. Und dann war meine Frage, unabhängig von der Phase, wo man gerade ist, habe ich gesagt, versuchen Sie mal zu beschreiben, wie das wäre, wenn sie zusammenarbeiten würden, dass sie unschlafbar sind. Das hat plötzlich bei denen etwas ausgelöst, die bekamen plötzlich Tränen in die Augen, beide. Und dann haben sie das entwickelt, was sie machen werden, damit sie unschlagbar werden.
Ja,
ich muss mal meinen Mandelstreifen stecken. Ich bin völlig aus den Phasen rausgegangen und habe einfach diese Idee aufgegriffen und bin in die Lösung gegangen. Und das war die Frage, entwickeln Sie das mal.
Ja.
Ich habe nicht gefragt, was ist Ihnen, wo sind Sie denn jetzt und wie fühlen Sie sich oder alles sowas.
Ja, das ist so ein Wendepunkt wahrscheinlich dann. Also da sind Sie dann so positive Zukunft, was machen wir jetzt konkret, wie schaut das aus? Das hat mir jetzt noch die Idee gebracht für ein negatives Beispiel, wie das quasi dann in die Hose gehen könnte. Weil die Frage, die du gestellt hast, war wahrscheinlich eine der perfektesten Fragen in dem Moment. Man hätte auch fragen können, wenn der eine sagt, was hat er gesagt? Ich wünschte mir, wir würden perfekt zusammenarbeiten, so, oder wie war das? Wie war das?
Also sie sagte, wenn wir zusammen, wenn wir gut zusammenarbeiten würden, wir wären unschlagbar.
Genau, okay. Und jetzt könnte natürlich der Mediator, die Mediatorin auch die andere Partei fragen und sagen, sehen Sie das auch so? Wenn dann ein Nein kommt,
Ja.
dann gibt es eine schwierige
Ja.
Phase, ne?
Und
Ja.
wieder mit ihm. Nee.
Ja.
Ja.
Ja, okay. Gut, ja. Ich glaube, wir haben ziemlich viel angeschaut. Vielleicht noch, wie glaubst du, weshalb geschieht das? Also, wir sind jetzt ja keine Neurologen und keine Emotionsexperten und so weiter. Wo glaubst du, wo wirkt das? Wie jetzt das schöne Beispiel, das du gebracht hast, gerade vorher. Wie, wo wirkt es im Menschen? Weshalb erlaubt so eine Frage, dass man plötzlich vom Konflikt, vom Negativen plötzlich wird's positiv?
Das ging voll an die Emotionen. Also bei ihr kommt der Satz, auch, weißt du, ich bin so gut, ich habe so viel Erfahrung und denke überhaupt nicht mehr an Karriere. Ich möchte einfach hier so weiterarbeiten und nicht so abserviert werden. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir das, also der Selbstwert, den war das, der, und dass sie sich zur Geltung bringen möchte. Da geht es ihr überhaupt nicht um sonstige Anerkennung, sondern
Ja.
und bei ihm dann plötzlich einfach, oh, wenn die wirklich mit mir zusammenarbeiten will, ich steige neu ein und soll der große, der neue Obermacker werden. In dem riesen Vertriebsnetzgebiet, wenn die mir beisteht, dann geht's, dann rocke
Ja.
ihr das Ganze. Also es ging ganz stark so ans Innere, an
Ja.
die Emotionen, was einem so unheimlich wichtig.
Ja. Ja.
Was sie gemacht haben, die Lösung, also eine der Lösungsideen, also was sie dann gemacht haben, die haben dann jeden Morgen um 8 eine halbe, sind sie, wenn sie in ihre Autos gestiegen sind, jeden Morgen um 8 bis 8:30 Uhr telefoniert, um sich ausgetauscht, was am Tag passiert und da und
Ah,
seitdem.
schön. Ah,
Das,
schön. Ja.
ja, die können mal wohl gar nicht mehr miteinander gesprochen.
Ja.
So.
Ja. Schön. Und das kann ja, das ist jetzt eigentlich keine Fragetechnik, aber so eine Kommunikationstechnik dann auch vom Mediator. Also das kann man ja auch diese Anerkennung geben, wenn es natürlich die Konfliktbearbeitung untereinander machen, das Beste. Und als kleinen Hinweis vielleicht noch, das kann man ja auch als Mediator auch machen, ne? Eine Person aufwerten. Also wenn jemand erklärt, wie schwierig eine Situation war und wie viel man da gelitten hat und dann irgendwie hat sich was Schönes ergeben. Ja, dass man auch irgendwie mal sagt, zum Beispiel, ach, das haben sie ja wirklich ein schönes, mit harter Arbeit ein gutes Resultat erreicht. Irgendwie sowas, also dass man halt die Leute so aufwertet und Anerkennung zeigt. Auch als Mediator, Mediatorin ist das wichtig, ne?
Wobei das sehr, wenn ich, sehr zwiespältig ist, muss man gut aufpassen, wie man das formuliert, weil die andere Partei, die vielleicht noch im Raum sitzt oder eine dritte oder so, wenn die hören, also der findet das, was da jemand geleistet hat, so richtig gut. Also es ist ganz wichtig nochmal, hast du jetzt nicht so gesagt, aber ich denke bei mir, ich sage immer,
Neutralität meinst du,
man muss
ja.
aufpassen, wie sie, mit welchen Worten er anerkennt gibt. Da muss er deren Perspektive, also ich habe jetzt gehört, sie sagen, also ich würde es dann gerade mal so formulieren, ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Botschaft an Zuhörer. Da sollte man eher sagen, also wenn die anderen Parteien im Raum sind, sollte man eher sagen, ich habe jetzt von Ihnen so gehört, Sie hatten eine schwierige Situation und die haben sie gut, da sagen Sie, das haben sie gut gemeistert. So, das so zu sagen. Weil die andere Geschichte, ich sage immer, das kann man im Coaching machen, wenn man im 1-1 sitzt. Dann kann man zu
Ja.
jemandem sagen, wissen Sie, also ich finde ja, Sie sind ein toller Typ, was Sie so gerockt haben, so in den letzten 10 Jahren. Das ist so klasse. Ja.
Ja. Und du meinst, das wäre dann mit Allparteilichkeit eventuell ein Problem, dass die andere Partei sich sagt, ja, was soll das? Weshalb findet er den anderen gut, ne?
Ja, eben dieser
Ja.
Idiot, der hier, der Stinker, gegen der das Projekt hier gerade gegen die Wand fährt, und den findet der auch noch gut, weil das geht doch gar nicht. Also,
Ja,
ist ja so.
ja, ja. Also es dürfte natürlich nicht um den Streitfall gehen, das ist schon klar. Also wenn jetzt Projekt X der Streitfall ist, dann kann man natürlich die eine Partei nicht gezwungen für Projekt X loben. Ich würde, also so praktiziere ich das, ich bin, glaube ich, da dann sehr authentisch. Also wenn ich jetzt finde, bei einer Person kann man Anerkennung geben, ist mir schon bewusst, dass die andere dann sich vielleicht sagt, oder was ist da los, ne? Aber muss man halt dann, man macht ja beides auf beiden Seiten, ne? Und das, wo man aufschauen muss, wo man aufpassen muss, dass es nicht einseitig ist. Aber weißt du, das kann ja dann, also würde ich jetzt mal sagen, das kann auch 10 Minuten später, eine halbe Stunde später zum ganz anderen Thema sein. Dann gebe ich Anerkennung der anderen Person. Solange man authentisch bleibt und das auf beide Seiten macht, ja.
Die Balance muss haben für uns, weil das sich nicht plötzlich Sympathie für die anderen ausdrückt. Du hast doch, und vielleicht kommen wir da, die Skalierungsfragen hast du zum Beginn angesprochen, da kann ich alle noch, finde ich auch nochmal interessant, so.
Bitte, ja.
Das meint, also, die benutze ich auch gern, so.
Also von 1 bis 10 sowas, ne?
Ja, ich habe da so eine Formulierung direkt, die auch mal von dem Gunter Schmidt, also Systemiker, war mitgenommen, der macht das immer so ganz lustig. Der sagt immer zu Beginn, der sagt dann, ist von 1 bis auf einer Skala von 1 bis 10, 10 wäre so unerträglich gut und 1 wäre zum Weglaufen. Wo befinden Sie sich in Ihrem Konflikt? So, wird da so, also da, damit die über die emotionale Ebene was sagen und das nicht beschreiben müssen. Ne? Und dann kann man ja wieder gucken, am Ende der Sitzung, wo sind Sie jetzt? Oder nach 3 Sitzungen, wo sind Sie jetzt? Und das andere wäre es ja auch nochmal, wo wollen Sie hin? Also, was wäre, also 10 nicht, aber wenn ich vor 4 bin, 6 wäre schon ganz toll. Ja, okay. Und das kann man ja dann wieder rational zur Sprache bringen und sagen, na, was wäre denn so 6 ungefähr? Aber dieses sozusagen Nonverbale einfach zu benutzen, das finde ich so ziemlich hilfreich.
Das benutze ich auch sehr oft, ja, so Skalierungsfragen. Man kann dann auch noch fragen, zum Beispiel, wenn die Person sagt 4, dann ja, was bräuchten Sie jetzt, um von 4 auf 5 zu kommen, ne? Das ist ein kleiner
Sowas.
Schritt. Ich frage mich gerade selber, wann ich das einsetze. Ich glaube, es kommt dann eben spontan, ne? Also mir ist es dann völlig klar in dem Moment, da jetzt passt eine Skalierungsfrage, aber wenn ich das jetzt irgendwie einordnen müsste, kannst du das?
Ja, einmal ganz so nach der Auftragsklärung kann man schon mal sowas fragen. Und dann nochmal so verorten in der Interessensphase, ne? Also was in dem Sinne, wo es darum geht, was ist Ihnen wichtig, worum geht es Ihnen genau oder sowas, dass man da noch mal schaut, weil da geht's ja auch, ist ja auch solche Fragen nach Emotionen da und sagen, ja, wo sind sie da?
Ja, mir kommt jetzt auch ein Beispiel, wo ich es kürzlich gebraucht habe. Ja, ein Beispiel, wo ich es kürzlich gebraucht habe, auch war auch 2 Kollegen, die Probleme in der Zusammenarbeit hatten. Und dann ging es darum, Vertrauen. Vertrauen, kein Vertrauen. Und das war so sehr schwarz-weiß, ne? Und da hat die Skalierungsfrage auch geholfen, so aus dem Schwarz-Weiß rauszukommen. Da war dann sie, weiß nicht mehr, irgendwie bei 5 oder 6 bezüglich Vertrauen ihm gegenüber und der war irgendwie bei 3. Und ja, das hilft dann halt zu sagen, es ist nicht schwarz-weiß, ne? Es ist nicht 0, es ist nicht 10, es ist 3. Wie kommen wir auf 5 oder wie viel brauchen Sie überhaupt, um angemessen zusammenarbeiten zu können, ne? Müssen das 5 sein, müssen das 7 sein? Dann kann man so irgendwie was so ein bisschen entweder schwarz-weiß ist oder so einfach sehr unfassbar, ne? Unfassbar im Sinn von nicht fassbar, ne? Dass man das so irgendwie, ja, skalieren kann, ne? Ja, schön. Vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Also das vom Tom, das mache ich den Link dann noch in den Beschrieb rein. Also es gesagt, die linearen Fragen, die reflexiven, die zirkulären, die strategischen. Dann fand ich auch noch wichtig deine Feststellung, dass man mit der richtigen Frage eigentlich eine Mediation zum Erfolg bringen kann. Richtige Frage im richtigen Moment. Das andere eher weniger. Also falsche Frage sollte jetzt eigentlich keine Mediation zum Abbruch bringen. Da müsste man schon sehr was Dummes sagen, glaube ich. Das ist auch noch schön als Feststellung, ne? Also man hat quasi mehr Entwicklungspotenzial als Risiko. Also man muss jetzt nicht Angst haben, muss jetzt nicht quasi so mit den Zähnen klappern und vor seinem Platz sitzen und sagen, ulala, falsche Frage, dann geht alles bachab. Man.
Ja, genau.
Also es gibt mehr Chancen als Risiken in dem Sinn. Was möchtest du noch sagen, zusammenfassend?
Eigentlich hast du das jetzt so. Vielleicht einfach nochmal den Satz, so, den man für sich verankern sollte, wer fragt, der führt.
Ja, schön.
Und hören Sie als Führungskraft auf, so schnell Lösungen zu präsentieren. In eskalierten Konflikten. Also gerade Führungskräfte fällen ja zig Entscheidungen am Tag. Das müssen sie auch machen. Und da sollte man auch schnell mit Ratschlägen zur Hand sein. Aber wenn man das Gefühl hat, es ist ein eskalierter Konflikt zwischen Mitarbeitern oder auch zwischen mir und meinem Mitarbeiter, dann sollte man eher sich zurücknehmen und fragen und zuhören. Das wäre die Lösung.
Ja.
Wenig mit Vorwürfen dabei arbeiten.
Ja.
Wenn man es schafft, überhaupt nicht. Aber das ist schon eine Schwebe. Das ist schon mal noch mal wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Im eskalierten Konflikt ohne Vorwürfe auszukommen, wenn man selber drin steckt.
Genau, ich glaube, das vielleicht auch noch abschließend, dass da hängt es dann sehr stark mit der Haltung zusammen. Ne? Wenn man die richtige Haltung hat von Allparteilichkeit und so weiter. Ich glaube, das macht dann auch die Fragestellung einfacher oder ermöglicht es eigentlich erst. Ne? Wenn man die richtige Haltung nicht hat, dann stellt man, glaube ich, auch nicht die richtigen Fragen. Oder man stellt, ja. Ja, schön. Vielen Dank, Gernot, für den Austausch. Sag mal noch kurz, was läuft bei euch sonst so bei Steinbeiß oder ICOME? Gibt es irgendwas, steht irgendwas an?
Das eine wäre, wir haben am 18. und 19. November in Stuttgart-Pliningen unsere Mediationstage.
Ja.
Das ist ein Montag und ein Dienstag. Da geht es nicht nur um Mediation, also doch überhaupt um Konflikte und wie man die bearbeitet. Also ich mache über Konfliktmanagement in Unternehmen. Wir haben auch jemand, der über provokatives Arbeiten in Mediation und Coaching. Also ja. Auch provokative Gesprächsführung, also schwierige Gespräche.
Ja.
Also wer da Zeit und Lust hat, kann dort gern hinkommen. Und vielleicht noch möchten, da war was ganz anderes. Wir arbeiten ja auch mit den Schweizern seit einer Zeit zusammen. Und die Schweizer machen jetzt in Luzern am 6., glaube ich, ne?
6.7.
Wir werden in Luzern eine Konferenz. Da sind wir auch mit unserer Zeitschrift vertreten, so Mitarbeiterinnen, da können alle zuhören.
Ah, super. Das ist der SKWM-Kongress. Bin ich auch dann, ja.
Ja.
Ja, schön. Danke, Gernot. Dann bis bald. Ja.
Bis bald.
Schönen Nachmittag. Tschüss.
Mal.
Um nichts zu verpassen und uns zu unterstützen, abonniert den Kanal und teilt unseren Podcast. Danke.